gerade auch so bei neurologischen Erkrankungen, Epilepsie, da ist es ganz gut untersucht. Es wird diskutiert bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, es mit einzusetzen, in einer gewissen Art und Weise mit etwas mehr Ketonkörperproduktion oder einer Verbesserung der metabolischen Flexibilität können durchaus alle von profitieren. Exogene Ketonkörper jetzt per se zu verwenden, wird den Körper nicht in eine metabolische Flexibilität bringen.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Wir sprechen über Ketonkörper. Ketonkörper, was ist das? Lange galten sie vor allem als eine Art, na, ich sag mal, Notfallenergiequelle des Körpers, so eine Reserve. Heute weiß die Wissenschaft, na, sie sind deutlich mehr als das. Immer dann, wenn wir länger nichts essen oder wenn wir eine Fastenperiode einlegen oder sehr wenige Kohlenhydrate aufnehmen, dann beginnt der Körper umzuschalten. Statt Glucose nutzt er plötzlich Fett als Hauptenergiequelle und produziert dabei sogenannte Ketonkörper. Spannend ist dabei, dass eben Ketone nicht nur unseren Stoffwechsel beeinflussen, sondern möglicherweise auch Einfluss auf Gehirn, Entzündungen, Leistungsfähigkeit und, spannend, Alterungsprozesse nehmen können. So, das wollen wir uns mal anschauen. Was sind Ketonkörper also genau? Warum produziert sie unser Körper? Und weshalb interessieren sich aktuell so viele Forscher für Ketose, für Fasten und metabolische Flexibilität? Matthias Baum ist da, hier im Health Nerds Deep Dive, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, jetzt müssen wir einmal uns selbst so ein bisschen loben. Wir machen diesen Podcast jetzt bald seit 6 Jahren und das Thema metabolische Flexibilität, also das flexible Umschalten unseres Körpers zwischen den Energiequellen, Glucose, Zucker und Fettreserven, darüber haben wir vor 6 Jahren schon gesprochen. Da wart ihr, auch dein Kollege Daniel Rehheis, der hier am Anfang immer dabei war, ihr wart große Verfechter und habt gesagt, das ist eine Fähigkeit, die uns Menschen über Jahrtausende ausgezeichnet hat. Und wir haben sie so ein bisschen in den letzten modernen Jahren, Jahrhunderten verloren, dieses flexible Umschalten. Viele Menschen können das nicht mehr. Und das sorgt für einige Probleme. So, jetzt sind wir heute 6 Jahre später da und reden ganz neu. Die Wissenschaft entdeckt plötzlich diese metabolische Flexibilität als einen wichtigen Mechanismus. Was ist da los? Wart ihr einfach der Zeit voraus oder warum ist das jetzt momentan so spannend für die Wissenschaft? Was ist da an dem Thema so spannend neu?
Ja, ich glaube, dass das grundsätzliche Verständnis dieses anders eingeordneten Energieprogramms eben nicht nur ein Notfallprogramm ist oder im Rahmen irgendwelcher Erkrankungen entstehen könnte, wie zum Beispiel Typ 1 Diabetes mellitus, dass kein Zucker mehr in die Zellen kommt und zu viele Ketonkörper produziert werden und der Körper dann auch übersäuert, naja, sondern eher zu verstehen, dass es einer unserer Energieträger ist, Ketone, und es Phasen im Laufe der Evolution immer gab, wo, du hast es gerade schon schön erwähnt, es Situationen gab, wo wenig Nahrungsverfügbarkeit vorhanden war, wo Kohlenhydratquellen sehr stark reduziert waren oder Kohlenhydrate sehr dicht in irgendwelchem Gemüse oder anderen Lebensmitteln eingepackt waren, so dass man nicht diesen schnell verfügbaren Zucker- oder Kohlenhydratmengen hatte. Ja, und dann musste sich der Organismus etwas überlegen und das hat er getan, indem er quasi ein Zwischenprodukt bilden kann, und das geht auch nach wie vor und das kann auch jeder Körper prinzipiell, also im Idealfall, unter anderem natürlich logischerweise spielt die Leber hier eine ganz entscheidende Rolle, diese Ketonkörper als Zwischenprodukt zu produzieren. Und die sind dann nicht nur schlecht, sondern es ist abgespeicherte Energie, die noch nicht richtig aufgebraucht ist. Und diese Ketonkörper können aber von anderen Körperzellen genutzt werden, insbesondere vom Gehirn. So, und dann haben wir so ein anderes Trendthema, Ketonkörper und Ketose. Und dann sind wir nicht so weit entfernt von so etwas wie einer ketogenen Ernährung. Das heißt, das könnte man auch darüber mit erzeugen. Am Ende geht es um genau diese Strukturen, diese Energieträger. 3 Ketonkörper, über die sprechen wir da eigentlich hauptsächlich. Beta-Hydroxybutyrat, Acetoacetat und Aceton.
Schöne Zungenbrecher, mein Lieber.
Echt? Beta-Hydroxybutyrat, Acetoacetat und Aceton.
Matthias hat es nicht abgelesen, das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Wahnsinn.
Aber wenn man schon ein paar Mal darüber gesprochen hat, kann man die sich eigentlich auch ganz gut merken. Und am Ende des Tages ist es spannend zu sehen, dass der Körper das überhaupt kann. Und zurück zu deinem Eingangsthema, ja, metabolische Flexibilität ist einer der zentralen Themen, die in der modernen westlichen Welt eher etwas untergehen.
Spannend. So, und wir wollen uns gleich diese Ketonkörper genauer angucken. Aber lass uns einmal nochmal kurz sehr bildlich bleiben. Also, diese Fähigkeit, die wir Menschen haben und auch andere Säugetiere natürlich, aber lass uns bei uns Menschen natürlich bleiben. Wir nehmen Energie oder wir brauchen Energie. Unsere Zellen brauchen Energie, permanent, ständig. Ohne Energie können wir nicht existieren, können wir nicht leben. So, wenn wir mal schauen, diese Glykogenspeicher, also unsere Zuckerspeicher, die sind relativ schnell, wenn die nicht nachgefüllt werden, relativ schnell leer. Was sagt man da? 24 Stunden, 36 Stunden? Das geht relativ flott.
Nee, so lange wird es nicht reichen. Es hängt so ein bisschen von der, also wo haben wir Glykogenspeicher? Glykogen ist quasi so ein Zwischenprodukt zwischen Zucker und Fett. Ist jetzt auch nicht reine Glukose. So ein bisschen haben wir in der Blutbahn in der Verfügung. Dann haben wir diese Glykogenspeicher, die quasi aktiviert werden können. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie viel ist da an der Leber dran gespeichert und auch in der Muskulatur. So, je nachdem, wie viel Muskelmasse man hat, reden wir eher von, sagen wir mal, 500, 600 Kilokalorien, vielleicht bis 1200 Kilokalorien, die darin gespeichert sind. Also 24 Stunden wird das nicht ausreichen. Plus die Frage, wie viel Bewegung habe ich mit dabei? Und das ist ein Teil des Energiereserveprogramms. Und dann geht es eben weiter, dass mehr und mehr auf Fett und Fettsäuren zurückgegriffen wird.
Und das ist spannend, weil worauf will ich hinaus? Also nach weniger als 24 Stunden ist im Grunde der Zucker, den wir im Körper haben, aufgebraucht. Da ist nichts mehr da. Der Körper muss dann, um weiter seine Kalorien zur Verfügung zu haben, auf Fettreserven umsteigen und muss also anfangen, Fett als Energiequelle zu nutzen. Denn ich habe mal geschaut, also wie lange können wir Menschen ohne Nahrung leben? Natürlich hängt das von vielen Faktoren ab, aber gehen wir mal von einem gesunden, normal situierten Menschen aus, dann kann er 30 bis 60 Tage, sagt die Wissenschaft, ohne Ernährung, Klammer auf, aber mit Wasser, aber ohne Ernährung überleben. In Extremfällen gab es sogar dokumentierte Phasen von 70 Tagen, wo Menschen komplett ohne Ernährung trotzdem überlebt haben. Also eine lange Zeit, 2 Monate und noch ein bisschen mehr. So, das heißt, wenn diese Fähigkeit nicht existieren würde, zwischen Zucker und Fett als Reserven hin und her zu switchen, dann wären wir Menschen, wenn wir mal 3 Tage nichts zu essen haben oder 24 Stunden nichts zu essen haben, dann wären wir ganz schnell aufgeschmissen. Da wäre also relativ schnell der Ofen aus, wie man so schön sagt. So, also umso wichtiger, dass diese metabolische Flexibilität irgendwann sich mal entwickelt hat und dass wir die alle in uns tragen. Ja. Bevor wir jetzt uns diese Ketonkörper nochmal näher anschauen, lass uns einmal da nochmal kurz bleiben, nur dass wir uns das alle nochmal vor Augen führen. Warum ist diese Flexibilität nicht mehr so gut vorhanden? Warum fällt es vielen Körpern, vielen Menschen schwer, hin und her zu switchen? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Ist es die Insulinsensitivität? Ist es Fettleibigkeit? Was ist es, dass unser Körper da schwerfällig geworden ist?
Sowohl als auch. Also es gibt in diesen biologischen, biochemischen Prozessen nicht nur 0 und 1. Das heißt, interessanterweise, du hast gerade dieses Beispiel genannt, deines 60 Tage Fastenden, ne? Es gibt keine Nahrungszufuhr.
Ja, komplett.
Und das ist ein spannender Unterschied. Keine externe Nahrungszufuhr. Ernährung findet meines Erachtens immer noch statt, weil der Körper ernährt sich einfach selbst. Er sorgt für die Energie, die er sich besorgen kann. Und selbst in dem Fall wird niemals 0 Milligramm pro Deziliter Zucker in der Blutbahn zu finden sein. Das würde nicht gut funktionieren. Das heißt, der Körper hat immer Mechanismen dafür, einen Teil, zum Beispiel mittels Stresshormonen, auch Eiweiße abzubauen, um daraus Zucker zu bilden, Gluconeogenese. Das heißt, es wird sich einpendeln, aber der größere Teil der Energie wird aus Fettreserven gewonnen werden. Und da haben wir alle genügend Energie eingespeichert. Und auf deine Frage zurückzukommen, was ist das in der heutigen Zeit das Problem? Naja, wir sind rigide geworden, was den Stoffwechsel angeht. Das funktioniert immer noch. Die Empfehlung, auch die medizinische Empfehlung, ist nicht für jeden zu sagen, okay, jetzt faste mal einfach für dich vor dich hin und hab mal längere Hungerperioden oder stell unbedingt auf eine ketogene Ernährung um, alles, was quasi fördern würde, in diese Ketose zu kommen oder mehr Ketonkörper zu produzieren. Das ist ja nicht die Standardempfehlung, weil das, ich versuche es mal so auszudrücken, auch in Anführungsstrichen wehtun kann oder auch nicht so gut funktionieren kann, weil der Stoffwechsel nicht gut darin ist, umzuschalten. Und dann wird einem vielleicht schwindelig oder schwarz vor Augen und man ist das so nicht mehr gewohnt. rein von der Biologie und so, wie es sich im Laufe der Evolution entwickelt hat, wäre, wenn wir keine Ketonkörper produzieren könnten, solche längeren Hungerphasen evolutionär deutlich schwieriger gewesen. Weil wir können zwar rein theoretisch weiter und immer weiter auch Energie aus Fett produzieren, aber dieser Zwischenschritt, der gebildet wird über die Ketonkörper, ist ein Schnellenergieprogramm, insbesondere für das Gehirn. Und von daher gibt es Möglichkeiten, und dass das Gehirn dann aber noch ausreichend mit Energie versorgt wird, wäre ohne Ketonkörper oder ohne diesen Mechanismus nicht wirklich gut sichergestellt. Und der viel spannendere Teil ist, dass durch eine bessere metabolische Flexibilität natürlich auch ein enormer Impact für das Thema der Neuroprotektion, also des Schutz für das zentrale Nervensystem, eben auch mitgegeben ist. Mhm. Da liegt schon auch spannendes Potenzial mit drin. Die Dinge hängen logischerweise miteinander zusammen. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass wenn der Stoffwechsel flexibel mit unterschiedlichen Energieträgern umgehen könnte, mal was essen, mal nichts essen und keine Probleme damit hat, dass sehr wahrscheinlich auch das zentrale Nervensystem davon profitieren wird. Das ist relativ klar.
Also, Matthias, dann lass uns doch mal darüber reden, was passiert da? Wie werden diese Ketonkörper in unserem Körper gebildet? Wie funktioniert das? Und gleich, vielleicht kannst du das mit dranhängen hier im Deep Dive. Können wir das irgendwie beeinflussen? Können wir die Bildung von Ketonkörpern irgendwie unterstützen?
Genau. Also, was erstmal physiologisch abläuft, so wie du es eben schon schön beschrieben hast, zunächst habe ich weniger Glukoseverfügbarkeit im Verhältnis. Das geht nicht runter auf null, aber weniger in der Verfügbarkeit. Es muss dann auch weniger Insulin ausgeschüttet werden. Der Körper fängt an, mit dem weniger registrierten Energiestatus quo, jede einzelne Zelle versucht jetzt irgendwie das Problem zu lösen und wird in der oxidativen Phosphorylierung, also der Energiegewinnung in den Mitochondrien, anfangen eben auch mehr Fettsäuren zu verstoffwechseln. Und diese Fettsäuren werden auch wie Zucker in einen universellen Energieträger umgewandelt, der nennt sich Acetyl-CoA. Das ist so eine Vorstufe an Energieträger, der am Ende verbrannt wird, so könnte man sagen. So, und wenn ich mich in eine, ich nenne es mal ernährungsseitig Low-Carb-Situation bringe, also wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker hinzufüge oder gar keine Nahrungsaufnahme habe und wenig Insulin vorhanden ist, dann ist im Verhältnis auch weniger Zucker in den Zellen. So, und jetzt passiert Folgendes, dass dieses Acetyl-CoA verarbeitet wird in etwas, was dem einen oder anderen vielleicht Schrecken bereitet, wenn ich jetzt den Krebszyklus oder den Zitronensäurezyklus, kennt man noch aus dem Biologieunterricht in der 7. Klasse, einmal mit anspreche, wo immer gesagt haben, ich weiß gar nicht, wer was, wie, wo mit reagiert. Am Ende brauche ich das nur, damit Energie produziert werden kann. Und dieser Zitronensäurezyklus, der wird quasi gestört. So, Zyklus heißt, dieses Acetyl-CoA kommt rein und reagiert eigentlich mit einer anderen Substanz, die nennt sich Oxalacetat. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wenn zu wenig Zucker in der Zelle ist, wird dieses Oxalacetat herausgezogen und wird zu Zucker umgewandelt, um irgendwie das System aufrechtzuerhalten. Und das Acetyl-CoA kann nicht mehr weiter reagieren und hier entstehen die Ketonkörper. Mhm. Und das passiert vor allen Dingen in der Leber. Ja, und jetzt werden diese Ketonkörper, erinnerst du dich noch, wie sie heißen, Beta-Hydroxybutyrat, Acetoacetat und Aceton, werden produziert und gelangen in die Blutbahn. Und das ist, ich versuche es immer so zu erklären, chemische Energie, die irgendwann nochmal elektrisch umgewandelt werden soll und dann zu unserem eigentlichen Energieträger umgebaut werden soll. Das ist einfach eine Art von Energiespeicher. Mhm. Und der kann durch die Blut-Hirn-Schranke gehen und mein Gehirn mit Energie versorgen. So, und das heißt, es lässt sich daraus ableiten, entweder ich verändere mein Ernährungsmuster, so ich höre einfach auf, Kohlenhydrate zu essen, oder ich habe eine niedrige Mahlzeitenfrequenz und Fastenperioden dazwischen. Auch dann habe ich logischerweise einen Einfluss darauf. Und natürlich ist das abhängig von der jeweiligen Situation, wie es das aktuelle Stresslevel, wie habe ich sowas wie eine Insulinresistenz, habe ich irgendwelche anderen Probleme mit meinem Blutzuckerstoffwechsel, gibt es irgendwelche anderen hormonellen Problematiken. Da muss man das natürlich individuell noch einmal mit einschätzen, aber erstmal von den biochemischen Abläufen wäre das quasi das Vorgehen und das fördert die metabolische Flexibilität und das fördert auch die Bildung neuer sogenannter endogener Ketonkörper.
Heißt das ganz vereinfacht gesagt, je mehr Ketonkörper wir in uns tragen, umso besser?
Nein, das kann man relativ klar sagen, weil wenn die Menge überschritten wird, nochmal in den Namen Acetat, da kommt das Aceto aus dem Balsamico Essig raus, also hier kommt die Säure doch zur Geltung. Was ich damit sagen will, ist, wenn der Stoffwechsel gar keine Zuckerverfügbarkeit mehr hat, dann wird die Energieproduktion eingeschränkt produziert und dann werden so viele Ketonkörper produziert, dass ich übersäure. Mhm. Und das kann bei einem Krankheitsbild passieren, nämlich einem Typ 1 Diabetes mellitus. Das war nicht im Vergleich bei der Typ 2 Diabetes mellitus, der quasi aufgrund einer Insulinresistenz besteht. Beim Typ 1 Diabetes mellitus haben wir einen autoimmunen Prozess, wo die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse kaputt gegangen sind. Und durch das Zerstören dieser Zellen gibt es kein Insulin mehr, was produziert wird. Und wenn das noch nicht diagnostiziert wird, fehlt das Insulin, dann ist zwar immer noch genügend Zucker in der Blutbahn, aber es kommt nicht in die Zelle rein und dann werden sehr viele Ketonkörper produziert und dann übersäuert man und dann kann es zu einem sogenannten ketoazidotischen Koma kommen. Das heißt, es gibt auch ein zu viel. Im physiologischen Prozess wird das erstmal nicht passieren. Und von daher liegt der Vorteil schon auch in Ketonkörpern nicht nur, und vielleicht das nochmal zu unterstreichen, als Energieträger, sondern als wichtiges Signalmolekül für den gesamten Stoffwechsel, für den gesamten Organismus, der am Ende des Tages im Vergleich zu anderen Treibstoffen den Stoffwechselzustand mit verbessern kann oder mit verändern kann, logischerweise dann auch die Energiegewinnung der Zellen perspektivisch mit verbessern kann und Gene mit regulieren kann. Also da steckt natürlich viel spannendes Potenzial auch noch mit drin.
Also eine komplett ketogene Ernährung oder dauerhaftes Fasten oder sagen wir mal sehr lange Fastenzeiten sind kein natürlicher Zustand unseres Körpers. Das höre ich bei dir raus. Für wen kann Ketose dennoch sinnvoll sein und wo sind Grenzen?
Genau. Lass mich da nur nochmal mit sagen. Ist kein Zustand, den ich jetzt befürworten sollte. Ich würde nicht jedem empfehlen, dauerhaft zu fasten, logischerweise. Mhm. Der spannende Teil ist doch, Felix, dass es funktioniert. Also unser Körper kann es. Und das zeigt uns, diese Phasen gab es, die sind keine, nicht immer nur förderliche Phasen, aber wir haben über längeres Fasten, jetzt nicht über 60 Tage, aber über eine Woche gesprochen, welche Entwicklungen quasi daraus entstehen, wie viele neue Gene abgespielt werden und da spielen die Ketonkörper eben auch eine wichtige Rolle. Und die rein ketogene Ernährung muss man eben mit berücksichtigen, mehr Fett hinzuzufügen und die Kohlenhydrate zu reduzieren, kann in bestimmten Indikationen total sinnvoll sein. Gerade auch so bei neurologischen Erkrankungen, Epilepsie, da ist es ganz gut untersucht. Es wird diskutiert bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, das mit einzusetzen. Aber es ist häufig schwierig in der Umsetzung und häufig zu Lasten durch hohe Fettmengen mit zu wenig Eiweiß in der Kombination und es fehlen unter Umständen Faserstoffe. Mhm. Also auch da muss man schauen, längerfristig, wie setzt man das quasi mit um? Aber in einer gewissen Art und Weise mit etwas mehr Ketonkörperproduktion oder einer Verbesserung der metabolischen Flexibilität können durchaus alle von profitieren.
Mhm. Matthias, abschließend, lass uns einen Aspekt nochmal aufgreifen, den ich auch hier in der Recherche gelesen habe. Exogene Ketonkörper, also Ketonkörper, die nicht mein Körper selber bildet, sondern die ich mir quasi fertig, so habe ich es verstanden, zuführe, also wie eine Art Supplement.
Ja.
Für wen kann das sinnvoll sein? Gib uns mal da einen Einblick.
Ja, natürlich ist über die Prozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn ich von außen einfach nur Ketonkörper hinzufüge, was es gibt, genau das in der Supplementierung, in einer bestimmten Menge pro Tag, dann habe ich quasi einen externen Energieträger mit dabei, der meinem Gehirn hilfreich sein kann, wo wir noch nicht genau wissen, auf Dauer, also längerfristig, wie sich die, das sind dann quasi in so einer Salzform, Ketonsalze, die mit aufgenommen werden, wie sinnvoll in der Verträglichkeit das ist. Das kann im Übergang nicht verkehrt sein, aber der eigentliche Hebel liegt logischerweise in den endogenen Ketonkörpern, die produziert werden. Und wie gesagt, in der Kombination aus kohlenhydratreduzierter Zufuhr beziehungsweise komplexeren Kohlenhydratstrukturen mit einer niedrigeren Mahlzeitenfrequenz, wenn es der Stoffwechsel zu der aktuellen Zeit eben mit zulässt. So, und exogene Ketonkörper jetzt per se zu verwenden, wird den Körper nicht in eine metabolische Flexibilität bringen. Vielleicht um das nochmal an der Stelle festzuhalten.
Ketonkörper zeigen also, wie flexibel unser Stoffwechsel ist. Unser Körper kann eben nicht nur Zucker als Energiequelle nutzen, sondern unter bestimmten Bedingungen auch gezielt auf Fettverbrennung und Ketose umschalten. Ein uralter Mechanismus, der evolutionär mit Sicherheit entscheidend war für unser Leben als Mensch. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Ketone eben weit mehr sind als nur eine Notfallenergiequelle. Sie haben Einfluss auf unseren Stoffwechsel, auf Gehirn und auf Entzündungen. Wenn ihr mehr auch zum Thema ketogene Ernährung erfahren wollt, auch dazu hatten wir hier bei den Health Nerds schon eine Folge gemacht. Wir verlinken euch in den Shownotes die Folge, da könnt ihr direkt nochmal reinhören. Und Matthias, ich sag wieder vielen Dank. Es war ein spannender Einblick. Jetzt am Donnerstag gibt's die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Leute, bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.